Servus und grüß Gott beim Treffpunkt Benedikt Podcast. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Wir alle wollen immer einen möglichst guten Platz haben. Einen guten Platz in der U-Bahn, einen guten Platz im Kino. Überall wollen wir einen guten Platz ergattern. Heute spricht Pater Franz Ackerl mit uns über unseren Platz in der Kirche.
Schön, dass wir beieinander sind und ich darf mir ein paar Gedanken sagen zum Thema Mein Platz in der Kirche. Eine Vorbemerkung 1. Was ist der beste Platz? Eine liebe Freundin von mir, Betriebsseelsorgerin, hat gemeint, wie ich vom heutigen Thema erzählt habe und gesagt habe, was soll ich denn da sagen? Hat gesagt, na, du hast leicht reden, als Priester in der katholischen Kirche hast du eh den besten Platz ausgesucht. Aber was ist mit so viel andere, zum Beispiel eben vor allem Frauen oder andere? Vorbemerkung 2. Wer hilft mir, meinen Platz zu finden? Anton ist 7 Jahre alt. Am letzten Samstag hat er seinen Geburtstag gefeiert. 7 Freundinnen und Freunde durfte er einladen. Da war was los. Gut, dass Anton auch seinen Opa eingeladen hatte. Der hat mitgeholfen, die Rasselbande zu beschäftigen. Anton sieht seinen Vater nämlich nicht so oft, weil er in einer anderen Stadt lebt. Deshalb ist es ihm sehr wichtig, dass Opa Jürgen mitmacht. Was wollen wir denn spielen? Hat Opa gefragt. Wie aus der Pistole geschossen, kommt die Antwort seines Enkels. Mein rechter Platz ist leer. In Ordnung. Wie geht das Spiel nochmal? Fragt sein Opa. Also, ein Platz im Kreis ist immer leer. Ich rufe und ein anderer kommt und setzt sich auf diesen Sessel drauf. Was gefällt dir denn so gut daran? Fragt Opa Jürgen weiter. Jeder hat seinen Sessel, meint Anton. Das ist super. Und dann kann ich noch bestimmen, wer neben mir sitzt. Aber keiner muss stehen. Ah, dann ist das wichtig für dich. Na klar, meint Anton, du hast doch auch deinen Platz auf der Eckbank im Esszimmer. Opa Jürgen zuckt mit den Mundwinkeln. Gut beobachtet, Anton. Du bist wirklich ein helles Köpfchen. Hast recht. Ich bin froh, dass ich meinen Platz habe, den mir keiner streitig macht. Nachdem der Trubel vorbei ist, fällt Opa Jürgen noch einmal das Gespräch mit Anton ein. Gar nicht so einfach, einen Platz im Leben zu finden, denkt er sich. Oft genug habe ich selber darum kämpfen müssen. Es hat lang gedauert, bis ich glauben konnte, bei Gott ist das anders. Bei Gott muss ich nicht um meinen Platz kämpfen. Niemand kommt und drängelt sich vor. Bei ihm gibt es keinen Platz in der ersten Reihe. Es zählt nicht, wer die besten Ellenbogen hat. Mein Platz ist unabhängig davon, wie viel ich leiste oder welches Ansehen ich genieße. Soweit 2 Vorbemerkungen, auf die ich zum Schluss bei den Nachbemerkungen noch einmal zurückkomme. In 4 Schritten, von mir willkürlich gewählt, möchte ich mich nun diesem Thema nach dem eigenen Platz in der Kirche nähern. Erstens, dem Platz in der Kirche geht der jeweilige Platz im Leben voraus. Ich habe eine interessante Website gefunden, die heißt meinplan.at. Das ist eine christliche Seite, die sich mit dem Abenteuer Leben, Studium, Beruf auseinandersetzt. Und gerade angesichts so mancher Krisen, die wir auch im letzten Jahr erlebt haben, hätten wir immer gern so einen Plan, dass wir wissen, wo es geht. Leider oder Gott sei Dank gibt es keinen 10-Punkte-Plan, den ich abarbeiten muss und dann bin ich glücklich und alles ist paletti. 4 Wegweiser hat aber die junge Autorin in diesem Artikel, die heißt Ines Scharberger, doch aufgestellt und die möchte ich nennen. Hashtag One steht da, mach dir keinen Stress. Das heißt, du sollst nicht jeden Tag dass es nicht immer in den Tag hineinleben, ohne die jemals mit den großen Fragen des Lebens zu beschäftigen. Aber manches im Leben braucht auch Zeit, um zu reifen. Der schwedische Autor und Pastor Thomas Sjödin stellt fest: Ich habe mehr als 50 Jahre auf der Welt verbracht, mehr als 10 Bücher geschrieben, es geschafft, mehr als 30 Jahre Pastor unserer Gemeinde zu sein, 3 Kinder gezeugt und 2 von ihnen verloren, getrauert und gelernt, mit Trauer zu leben. Aber erst jetzt habe ich begriffen, dass Menschsein heißt, seinen Platz zu finden. Also mach dir keinen Stress. Hashtag tu, halte inne und schreib es auf. Man soll sich immer wieder mal überlegen, so 3 Fragen. Wann warst du das letzte Mal so richtig glücklich? Wo blühst du auf? Und welche Tätigkeiten machen dir so richtig Freude? Und wenn man so diese Gedanken über einen längeren Zeitraum aufschreibt, zum Beispiel in einem Tagebuch, ich habe früher mein Tagebuch geschrieben, jetzt weniger, oder wenn das nicht interessiert, ganz spannend ist auch, es gibt ja Leute, ich mache es nicht, aber mit dem Handy viele Fotos zu machen und dann hin und wieder einmal das anzuschauen und dann erkennt man vielleicht, also sieht man, wenn man einen Ordner anlegt im Handy, Fotos von Situationen, wo ich glücklich war, dann erkennt man im Rückblick, entweder im Tagebuch oder in diesem Fotoordner, eine Spur, eine Richtung, einen roten Faden, der sie durchs Leben zieht. Hashtag 3, rede drüber und lass dich ermutigen. Also bei mir ist zumindest so, dass ich eh genug rede den ganzen Tag, auch genug Blödsinn, aber wir sollen uns auch trauen, uns jemanden anzuvertrauen. Das sind natürlich in erster Linie Familie, Freunde, das ist wichtig, aber vielleicht gibt es auch eine geistliche Begleiterin oder einen Mentor von außen. Ich kann nur sagen, dass ich seit bald 20 Jahren jedes Monat, manchmal wieder Zeiten, wo ich vielleicht ein paar Monate nicht gehe, aber eigentlich immer in geistlicher Begleitung bin. Und ich merke schon, dass mir persönlich das einfach wichtig ist, auf einer anderen Ebene übers Leben zu reden, als man das im Alltag mit Freunden tut. Ein Freund von mir, leider psychisch ziemliche Probleme immer wieder, der hat einmal gesagt, weißt, ich sage, ich habe immer einen Freund, mit denen ich rede, aber ich tue es ja nicht. Und darum ist es gut, vielleicht sich auch von außen jemanden zu suchen. Rede drüber und lass dich ermutigen. Hashtag 4, hab keine Angst vor Entscheidungen. Das ist ein Problem heute, da gibt es ja viele Bücher, dass man schwer Entscheidungen treffen. Und bevor man eine Entscheidung trifft, soll man in sich hineinhören und herausfinden, welche Grundstimmung verursacht diese mögliche Entscheidung bei mir. Eine gute Entscheidung zeichnet sich dadurch aus, dass sie ein Gefühl von Frieden, Freude und innerer Freiheit hinterlässt. Ignatius von Loyola, der Gründer des Jesuitenordens und Master im Entscheidungen treffen, würde dazu sagen, Trost. Wo empfindest du mehr Trost, mehr Zufriedenheit? Und merken soll man uns, wer sich immer im Leben alle Türen offen halten will, dem fallen sie irgendwann von selbst zu und dann ist nur mehr wenig Platz übrig. Also hab keine Angst vor Entscheidungen. Ein zweiter Punkt. Jeder hat einen von Gott bestimmten Platz im Leben, aber eben auch in der Kirche. Mir beeindrucken immer die Berufungsgeschichten der Bibel. Da gibt es von Gott her immer so ein bestimmtes Schema, auf das ich dann gleich noch zu sprechen komme. Und so möchte ich eine davon exemplarisch vorlesen, die Berufung des Propheten Jeremia. Davon ist die Rede in Jeremia Kapitel 1, Vers 4 bis 10. Da heißt es: Das Wort des Herrn erging an mich. Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen. Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Da sagte ich: Ach, Herr und Gott, ich kann doch nicht reden, ich bin ja noch so jung. Aber der Herr erwiderte mir: Sag nicht, ich bin noch so jung. Wohin ich dich auch sende, dahin sollst du gehen. Und was ich dir auftrage, das sollst du verkünden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten. Spruch des Herrn. Dann streckte der Herr seine Hand aus, berührte meinen Mund und sagte zu mir, hiermit lege ich dir meine Worte in den Mund. Sieh her, am heutigen Tag setze ich dich über Völker und Reiche. Du sollst ausreißen und niederreißen, vernichten und zerstören, aufbauen und einpflanzen. Irgendwie nimmt dieser Text, der über 2000 Jahre alt ist, schon vorweg, dass sich viele Menschen eher sträuben, ihre eigene Berufung anzunehmen. Freilich tritt Gott bei uns heute nicht so direkt an uns heran, dass wir seine Stimme hören oder Erscheinung haben. Aber wenn wir die Ratschläge des ersten Punktes beherzigen, dann mag man das vielleicht doch so sehen können, dass Gott auf andere Art und Weise in mir drinnen eben zu mir spricht und mir zeigt, wohin mein Weg geht. Und eben, ich habe schon gesagt, es gibt immer so ein Schema bei den Berufungen. Das erste ist, Gott spricht eine Berufung aus. Bei Jeremia sagt er, du sollst Prophet für die Völker werden. Bei Maria zum Beispiel heißt es, du sollst den Sohn Gottes gebären. Also Gott spricht eine Berufung aus. Das zweite ist, der Berufene äußert Bedenken. Jeremia sagt, ich kann nicht reden und ich bin noch so jung. Maria sagt, wie soll das geschehen? Ich habe ja keinen Mann. Der dritte Schritt bei diesen Berufungsgeschichten ist dann, Gott beseitigt die Bedenken des Berufenen durch ein Versprechen. Zu Jeremia sagt er, ich bin mit dir. Und zu Maria sagt er, Heiliger Geist wird über dich kommen. Und der vierte Schritt bei diesen Berufungsgeschichten ist, Gott bekräftigt sein Wort durch ein Zeichen. Bei Jeremia berührt er den Mund und legt das Wort hinein. Und bei Maria ist es Elisabeth, die alt und unfruchtbar war, so das sichtbare Zeichen, dass für Gott nichts unmöglich ist. Das heißt, wenn die Berufungsgeschichten der Bibel schon zeigen, dass die dort von Gott direkt Berufenen zweifeln, dann dürfen auch wir zweifeln. Aber wir müssen auch fest darauf vertrauen, dass Gott einen Plan mit jeder und jedem von uns hat. Und manch einer fragt sich dann, ja, gibt's nur einen Weg? Was ist, wenn wer sich scheiden lässt oder aus dem Kloster austritt oder weiß ich nicht, sonst was auf einmal ganz umkehrt? Gibt's nur einen Weg, den ich gehen muss, also wo ich gar nicht anders kann? Wir sollen uns dem Willen Gottes überlassen, das Heft unseres Lebens ein Stück weit aus der Hand geben, so wie eben Jeremia und auch Maria und viele andere sie eingelassen haben auf das. Aber wir sind eben keine willenlosen Marionetten. Gott ist kein Puppenspieler, der uns irgendwie da so wie Marionetten herumzirkt, sondern wir haben einen Willen. Aber wir sollen uns einlassen. Vielleicht hilft ein Gebet vom heiligen John Henry Newman. Ich bin berufen, etwas zu tun oder zu sein, wofür kein anderer berufen ist. Ich habe einen Platz in Gottes Plan, auf Gottes Erde, den keiner, kein anderer hat. Gott kennt mich und ruft mich beim Namen. Als Pfarrer erlebe ich, dass zum Beispiel die wenigsten Jungschulgruppenleiter oder auch die bei der katholischen Jugend Engagierten in die Kirche kommen. Und da kann man jetzt drüber jammern und sagen, na, und wenn die jungen Leute mehr in Kirchen kommen und manche glauben eben, ja, du bist ein junger Pfarrer, da müssen doch mehr junge Leute gehen. Oder man kann einfach auch vertrauen, dass Gott seinen Weg mit jeder und jedem von ihnen geht. Und Gott begegnet oft einfach zuerst auf der menschlichen Ebene. Zu unserem Vorbereitungsgespräch bin ich etwas später gekommen, weil es noch geleitet hat bei dir, weil da ein paar Jungschulgruppenleiter gekommen sind, die Sternsingerzetteln an die Haustüren ausgeteilt haben. Und die haben mich angerufen, du, wir sind da, wir wollen noch schnell tratschen mit dir. Und auf dieser Ebene. Und ich weiß nicht, welche Wege Gott mit jedem Einzelnen vorhat. Und darum müssen wir uns da eben auch hüten. Auch wenn die Leute nicht oder die Jugendlichen nicht immer so sichtbar sind. Sie sind Teil dieser Kirche. Und damit sind wir schon beim dritten Punkt meiner Gedanken. Und zwar, wir müssen nicht bestimmen, wer Platz hat in der Kirche und wer nicht. Mir hat eine Bekannte einmal was ziemlich Orgs eigentlich gesagt, die hört sich nicht, die ist mittlerweile in Augsburg. Die haben eine Freikirche gegründet, sie und ihr Freund oder Mann. Und die haben dann gesagt, weißt, wir haben das Glück, wir müssen nicht alle aufnehmen, wie ihr in der katholischen Kirche. Wir suchen uns die Entschiedenen und die Guten aus und nicht die psychisch Kranken, denn dann sagen wir einfach, die brauchen nicht kommen. Und das hat mich eigentlich, die hat das wahrscheinlich gar nicht so gemeint, oder vielleicht hat sie es so gemeint, aber eigentlich zu denken gegeben. Teile ich jetzt ein, wer Platz hat in der Kirche als Pfarrer oder wir als Kloster? Freilich gibt es eine altkirchlich überlieferte Trias, also drei Dinge, wenn es um Berufung geht und vor allem um Priesterberufung. Da heißt es Neigung, Eignung und Anerkennung durch die Kirche. Aber das ist natürlich nicht alles, aber auch wichtig natürlich. Eben ich persönlich habe Mönch und Priester werden können, weil ich die Neigung dazu habe. Gespürt habe irgendwie so in mir, habe ich gespürt, das könnte mein Weg sein. Ich habe mich berufen gefühlt. Dann das Zweite, neben der Neigung, ist die Eignung. Das heißt, das ist auch wesentlich. Man braucht für einen bestimmten Weg, für ein bestimmtes Amt auch in der Kirche, gewisse Fähigkeiten. Und das Dritte, und manche Fähigkeiten kann man natürlich auch erlernen, aber eben Eignung, Eignung. Und das Dritte, die Anerkennung durch die Kirche. Das heißt, der Bischof oder eine klösterliche Gemeinschaft sind überzeugt, dass dieser Mensch zum Ordensleben berufen ist oder dieser Mann zum Priester bestimmt. Und da kann ich jetzt leider nicht umhin, zwei kritische Anmerkungen zu machen. Kritische Anmerkung 1, und zwar möchte ich festhalten, dass es ganz gefährlich ist und sich nie bewährt hat, wenn die Kirche jemanden, der menschlich schwierig ist oder bestimmte Voraussetzungen hinsichtlich Studium und menschlicher Reife nicht erfüllt, irgendwie durchdruckt hat. Weil man ja eh so wenig Berufungen hat, muss man drüber hinwegschauen. Und also ich habe gestern mit einer Ordensschwester aus Wien telefoniert, die hat gesagt, wir haben jetzt das erste Mal auch eine Postulantin weggeschickt und ihr gesagt, das passt einfach nicht bei uns. Und glaube ich, das ist wichtig im Kloster, aber auch in einer Beziehung. Und das klingt vielleicht hart, wenn es am Anfang schon schwer ist, dann wird es nicht besser. Jetzt plaudere ich aus dem Nähkästchen. Meine Eltern sind ja geschieden und die haben mir beide gesagt, sie haben geglaubt, naja, wenn wir verheiratet sind und wenn dann Kinder da sind, dann wird es besser. Dann sind solche Kinder wie ich gekommen, dann nichts ist besser geworden. Also, und genauso im Kloster. Bei manchen hat man gemeint, das wird schon, wenn er geweiht ist, dann wächst er mit seinen Aufgaben. Ja, es ist eh geworden, aber meistens nur schlimmer. Und eine zweite kritische Anmerkung zu diesem Thema betrifft die Frage, ob sich jemand zu etwas berufen fühlen kann, wo die Kirche sagt, das gibt's so nicht. Also Stichwort Frauenpriesterinnenweihe. Und wenn ich beim ersten Punkt, bei diesem Eignung, Neigung jetzt so klar gesprochen habe, dann tue ich mir da natürlich jetzt etwas schwerer, weil ich mich nicht einfühlen kann in eine Frau, logischerweise. Was ich aber schon sehe und mir auch vorstellen kann, ist, dass es für viele Menschen, egal ob Frau oder Mann, jung oder alt, eine Ungerechtigkeit darstellt, dass sich die katholische Kirche darauf beruft, dass sie keine Vollmacht hat, eben Frauen zu weihen. Keine Angst, wer das Thema nicht hören will, ich höre eh gleich wieder auf, ihr müsst es nicht abschalten. Aber es wird gleich wieder katholischer, aber geht auch in dieselbe Richtung, indem ich euch eine Bibelstelle vorlesen möchte, aus dem Lukas-Evangelium im 10. Kapitel. Als sie weiterzogen, kam Jesus in ein Dorf. Eine Frau namens Martha nahm ihn gastlich auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, zu dienen. Sie kam zu ihm und sagte: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Der Herr antwortete: Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eines ist notwendig. Maria hat den guten Teil gewählt, der wird ihr nicht genommen. In dieser Bibelstelle übernimmt Maria eine Rolle, die ihr in der damaligen Gesellschaft nicht zukommt. Sie zieht sich nicht zurück, wann männlicher Besuch kommt, was ja die Frauen tun haben müssen, sondern setzt sich dem Herrn zu Füßen. Und wohl entgegen aller Erwartungen der damaligen Zuhörerschaft gibt Jesus nicht Martha recht, die sich beschwert und sagt, ja, hast eh recht, die Maria soll auch ein bisschen in der Küche arbeiten. Sondern er stellt noch fest, dass Maria den guten Teil erwählt hat. Was ich daraus lerne, ist jetzt nicht, dass ich mir ein Plakat male, auf dem ich die Frauenpriestertum fordere, also so ordain a lady oder so. Aber Gott sei Dank lerne ich, aber ich lerne daraus, dass wir Gott sei Dank nicht ich bestimmen muss, wer welchen Platz bei Gott hat. Und das gilt dann auch in der Kirche. Und ich stelle mir dann vor, was Gott zu denen sagt, die Angst haben vor Priesterinnen, die immer betonen, das Priestertum ist ja vordergründig vor allem ein Dienst und es geht nicht um Macht. Und haben aber Angst, könnte Beispiele nennen, dass in den diözesanen Strukturprozessen sie jetzt entmachtet werden. Und was sagt Gott diesen Menschen? Und ich denke mir, er sagt, du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eines ist notwendig. Und dann denke ich weiter und überlege mir, was sagt Gott denen, die so auf Biegen und Brechen die angebliche Gleichberechtigung fordern? Und wo auch oft sehr viel Härte da ist und Verbitterung. Und ich glaube, Gott sagt zu denen, du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eines ist notwendig. Und da sind wir beim letzten meiner vier Punkte angelangt. Viertens, Demut ist eine gute Haltung in der Kirche. Ich wiederhole diesen Satz jetzt noch einmal, weil er mir wichtig ist, aber man ihn selber vielleicht nicht immer so augenscheinlich leben kann. Demut ist eine gute Haltung in der Kirche. Und dazu möchte ich auch wieder eine Stelle aus dem Lukas-Evangelium vorlesen, aus dem 14. Kapitel. Und es geschah. Jesus kam an einem Sabbat in das Haus eines führenden Pharisäers zum Essen. Da beobachtete man ihn genau. Als er bemerkte, wie sich die Gäste die Ehrenplätze aussuchten, erzählte er ihnen ein Gleichnis. Er sagte zu ihnen: Wenn du von jemandem zu einer Hochzeit eingeladen bist, nimm nicht den Ehrenplatz ein, denn es könnte ein anderer von ihm eingeladen sein, der vornehmer ist als du. Und dann würde der Gastgeber, der dich und ihn eingeladen hat, kommen und zu dir sagen: Mach diesem hier Platz. Du aber wärst beschämt und müsstest den untersten Platz einnehmen. Vielmehr, wenn du eingeladen bist, geh hin und nimm den untersten Platz ein, damit dein Gastgeber zu dir kommt und sagt: Mein Freund, rück weiter hinauf. Das wird für dich eine Ehre sein vor allen anderen Gästen. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ja, und damit sind wir schon beim Nachsatz und zum Abschluss wieder bei Vorbemerkung 1 angelangt. Du erinnerst dich, meine erste Vorbemerkung war: Was ist der beste Platz in der Kirche? Und ich sage, der beste Platz ist der, wo ich diene, wo ich dem Leben diene. Ich habe vor einem Jahr ein ganz interessantes Buch entdeckt oder Autorin Rachel Naomi Remen, eine amerikanische Ärztin jüdischer Herkunft, die hat sehr viele Geschichten aus dem Leben gesammelt und die sagt, das Wesentliche im Leben ist, dem Leben und den Menschen zu dienen. Das dient mir. Und damit, sie ist jetzt nicht so religiös, diene ich letztlich, aber spricht auch davon, diene ich letztlich natürlich auch Gott. Das heißt, wo kann ich dienen? Der beste Platz ist, wo ich diene. Und entscheidend ist, dass dieser vordere Platz, den es bei Gott vielleicht nicht gibt oder den Gott im anderen Fall jeden von uns geben möchte, nichts und schon überhaupt nichts mit dem Thema Macht zu tun hat. Und ich glaube, das ist ein Hauptproblem, das sehen wir bei negativen Schlagzeilen der Kirche immer wieder. Gefährlich wird es dort, wo es um Macht geht. Vatikanbank oder auch Missbrauch ist Machtmissbrauch. Wenn es um Macht geht, dann, glaube ich, sind wir am falschen Dampfer. Und solange wir in der Kirche in diesen Kategorien denken, auch was Ordination betrifft und andere Ämter, so wo bin ich mächtiger und wichtiger, wird sich der Abwärtstrend, den es leider ja vielleicht doch gibt, also mich schreckt es schon, muss man sagen, 2019 hat es in Furchtdorf 5.500 Katholiken, 45 Kirchenaustritte gegeben. Und 2020, das ist das erste Jahr, wo ich ganz Jahr Pfarrer bin, haben wir im Juli schon 37 gehabt. Also wahrscheinlich, vielleicht liegt es an mir, aber es ist schon ein Trend. Und ich glaube, dass wenn wir diese Machtthematik eben nicht mehr haben, dass dann sich der Abwärtstrend eben nicht, also dass das ein Grund ist. Und dann andererseits wird es dann eben aufgehen, nach oben gehen. Das heißt, wenn es nur um Macht geht, dann spüren wir nicht dieses Spiel, da bin ich jetzt bei der anderen Geschichte, mein rechter Platz ist leer, wo ja eigentlich sogar ein Sessel frei ist, sondern dann spüren wir das andere Kindergeburtstagsspiel, Reise nach Jerusalem. Das kennt ihr auch, da rennt die Musik und da sind halt Sesseln und es ist immer einer weniger. Und man wird gefordert, die anderen wegzutauchen, dass man selber seinen Platz rettet bei diesem Spiel. Und ich glaube, diese Ellbogentechnik, sich selbst zu retten und die anderen zum Verlierer zu stempeln, das rettet uns nicht. Und da sind wir eben bei dieser Vorbemerkung 2. Wer hilft mir, meinen Platz zu finden? Und da hat der kleine Anton mit 7 Jahren bei seiner Kindergeburtstagsparty, auch wenn das Leben kein Kindergeburtstag ist, Glück, weil er seinen Opa Jürgen hat. Menschen, die uns einfach annehmen, die uns auf Augenhöhe begegnen und uns so etwas von der Liebe, die ja letztlich Gott ist, vermitteln, helfen uns. Und gut, dass du so ein Mensch bist, dass du einer bist, der für deine Mitmenschen ein Wegweiser zum Leben ist und kein, das ist mir heute eingefallen, also ich finde das recht gescheit, kein Wegweiser. Selbes Wort, Wegweiser und Wegweiser im Namen des Glaubens. Und ich glaube, das ist das, was wir sein sollen. Wirklich Leute, die Wegweiser zu Gott und nicht Wegweiser und sagen, du hast keinen Platz und mit deinen Gedanken, mit deinen liberalen Dings, da ist kein Platz. Ein Freund von mir ist Pfarrer Müffel, der sagt, bei uns ist die Welt noch in Ordnung, da gibt es keine Liberalen und Progressiven. Ja, wird es auch geben, aber nicht so sichtbar. Aber die Frage ist, ist die Welt dann wirklich in Ordnung? Wir sollen nicht andere wegweisen und sagen, die haben keinen Platz, sondern wegweisen zu Christus hin. Jetzt müssen wir schauen, wie wir das inszenieren. Ach so, ja, genau. Schließen möchte ich mit einem Gebet. Ich bin ein bisschen unter 30 Minuten mit meinem Impuls, aber ich glaube, es passt. Schließen möchte ich mit einem Gebet vom deutschen Kabarettisten Hans-Dieter Hüsch, ist schon verstorben vor einigen Jahren. Aber dieses Gebet gefällt mir gut, oder dieser Text. Und zwar sagt er, im Übrigen meine ich, möge uns der Herr weiterhin zu den Brunnen des Erbarmens führen, zu den Gärten der Geduld und uns mit Großzügigkeitsgirlanden schmücken. Er möge uns weiterhin lehren, das Kreuz als Krone zu tragen. Jeder soll es sehen und sagen, er habe Gottes Kinder gesehen und die seien ungebrochen freundlich und heiter gewesen, weil die Zukunft Jesus heiße und weil die Liebe alles überwindet und weil der Mensch ein neuer Mensch werde durch Jesus Christus. Amen. Diese Gärten des Erbarmens und dieses mich auf Jesus einlassen, hilft mir, meinen Platz im Leben und auch in der Kirche zu finden.